Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Schön, dass du dabei bist. Hier präsentiert Basti dir entspannte, ungeschnittene Interviews mit interessanten Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. So vielfältig und unterschiedlich wie sein Leben als Moderator. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Basti, mit wem bist du denn heute auf dem Weg?
Ich sitze auf der Couch mit dem hervorragenden Comedian, Moderator und Host Norman Sosa.
Hallo Sebastian.
Danke fürs mich da haben.
Ja, gerne. Danke, dass ich bei dir auf den neuen Podcast mit auf den Weg kommen darf.
Ah, guck mal hier, Vokabeln gelernt.
Ja, hast du mir im Vorfeld geschickt, habe ich auch nicht gelernt.
Und was ich dir jetzt noch hier mit auf die Couch geben darf, ist einen ganz lieben Gruß von der zauberhaften Makeda.
Ach, Gruß zurück.
Gruß an dich, Makeda, aus der vorigen Folge.
Ah, geil.
Das ist ein guter Vorlauf, ja, ne? Ein
sehr guter Vorlauf. Ah. Ist auch jetzt beim hier Eurovision Song Contest dabei, ne?
Richtig, auch da gut vorbereitet. Wobei, wenn wir jetzt gerade online gehen mit der Folge, dann ist der schon gelaufen. Das heißt, dann werden wir wissen, wie
sie gewonnen hat.
Das Schöne ist ja, ihr Vater hat bereits ein Hotel in Tel Aviv gebucht.
Ach, geiler Typ.
Das weiß ich von ihr. Und das kam aber so charmant rüber, gar nicht jetzt überheblich, sondern okay, der ist halt vorbereitet und der glaubt an sie.
Ja, ich glaube auch an sie. Ich meine, ich glaube, sie hat auch gute Chancen, hat gute Ausstrahlung, schöne Stimme und hat sehr viel Talent und hat sehr viel gemacht. Und ich drücke ihr die Daumen, Makeda.
Ach, guck mal, was für ein herzlicher Einstieg hier mit dir. Wer glaubt denn so aktuell besonders an dich auf deinem Weg, der ja gerade besonders in Richtung Comedy geht?
Ich glaube, meine Mutter am meisten. Also schon die Person, die am meisten an mich glaubt, wenn ich was mache. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich meine, sie hatte nur eine Voraussetzung für das Ganze, dass ich mein Abitur mache, dass ich mein Studium absolviere und dann war halt egal was. Also ne, wenn ich jetzt sage, ich habe damals zum Beispiel mit Network Marketing mal angefangen, ne, kennt man ja, Leute kommen auf einen zu, ey, willst du reich werden? Und dann ne, gucken wir uns das Ganze mal an. Und meine Mutter war halt immer, egal was ich gemacht habe, war sie halt immer dabei, hat mich immer unterstützt und mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Und daran merkt ihr, wir haben hier keine Tabus, also auch das, was du früher mal gemacht hast, wo du, würdest du sagen, du bist damit gescheitert oder warum hast du das nicht weitergemacht mit dem Network Marketing zum Beispiel?
Ja, ist ja viel Try and Error irgendwie, ne? Also ich habe vieles ausprobiert, weil ich wusste halt echt nicht, wo es für mich hingeht, in welchen Weg ich gehen soll und deswegen habe ich halt viel ausprobiert und es hat am Ende nicht funktioniert, das auf jeden Fall, aber ich würde mal sagen, ich habe viel davon mitgenommen, ne? Diese ganzen Lektüren, die man so mitnimmt, so Motivationsgeschichten, Persönlichkeitsentwicklung, habe viele Menschen kennengelernt und mein Netzwerk irgendwo auch erweitert und das hat mich wiederum dazu geführt, eigene Ziele zu formulieren, so, ne? Also auf dem Weg dann quasi, was will ich wirklich von meinem Leben, wo möchte ich hin, wo sehe ich mich in ein paar Jahren, wo sind meine Stärken, was mache ich überhaupt gerne, ne? was willst du überhaupt machen, ne? Und da hatte ich halt so einen langen Schaffensweg, war ein langer Prozess, so irgendwann mit 27 oder so, habe ich mir überlegt, ey, nach dem Studium, was willst du überhaupt machen? Und meine Mutter meinte, ja, mach erstmal was Sicheres, du hast eine Tochter, ne, 12-jährige Tochter jetzt mittlerweile. Und ins Büro gegangen, Vertrieb gearbeitet in ein Jahr, war nichts für mich, wollte mich jeden Tag umbringen.
Ui.
Also so nur metaphorisch gesehen, ja. Ich wollte mich nicht wirklich umbringen, Leute, hey.
Da kommt schon wieder was für die Bühne jetzt, was man genau von benutzen kann. Ne?
Nur metaphorisch gesehen, ich liebe das Leben. Ja. Und dann kam halt auf einmal, weil ich habe halt, wir haben halt vor 5 Jahren mit 2 Freunden von mir den Spoken World Club ins Leben gerufen, eine Show, da warst du ja auch schon mal ein paar Mal da.
Es ist nicht nur eine Show, es ist eine großartige Show und ich darf es ja auch gerne sagen, aus dem Publikum raus, es ist die bunteste Show Deutschlands,
genau.
Ein wunderbarer Mix aus Musik, aus Comedy, dann habt ihr ja auch Poetry Slam mit dabei und aber was ich auch so schön finde, auch mal so diesen diesen karitativen Aspekt, beziehungsweise wirklich Wohltätigkeitsorganisationen, die dort eine Plattform finden, ist eine super Geschichte. Dazu Glückwunsch. Dankeschön. Und ich freue mich sehr, dass wir uns intensiver ja darüber kennengelernt haben auch, als ich im Publikum war.
Genau, so haben wir es, glaube ich, kennengelernt, genau, richtig.
Dann habe ich mir den Moderator aus Publikumsperspektive angeschaut, auch das finde ich immer interessant und das mal wirken zu lassen, ne? Auch wirken zu lassen, wie das beim Publikum ankommt, was da die Typen auf der Bühne
Klar.
machen.
War auch immer schön, dass du so immer so ein schönes Feedback gegeben hast, ne? Also habe ich gehört im Nachhinein. Und genau, Live-Musik haben wir auch noch und karikativer Aspekt deswegen, weil wir dem Ganzen halt auch eine Seriosität geben möchten, um einfach zu sehen, okay, wir bringen Kultur in jetzt Club Bahnhof Ehrenfeld zum Beispiel und nach Köln und damit die Leute auch einfach mal was zum Nachdenken haben, was zum Lachen haben, was zum einfach Entspannen haben, einfach mal was Neues zu sehen. Und deswegen, es ist auch eine Herzensangelegenheit gewesen, seit 5 Jahren haben wir das gemacht. Das war genau das, der gleiche Schaffensweg, es war ein Gedanke, den wir zu dritt hatten damals, haben gesagt, ey, lass uns mal irgendwas Geiles auf die Beine stellen. Und wir haben halt einfach gemacht, ohne wirklich zu wissen, was wir tun. Und am Ende des Tages ist es halt sehr groß geworden und auch sehr erfolgreich, wie ich finde.
Absolut.
Und, das hat auch wiederum den Weg für mich als Moderator bereitet oder geebnet, wo ich dann gesagt habe, ey, eigentlich machst du das schon immer, also schon während der Schulzeit hier, kennt man wahrscheinlich du auch, hat man sie Abschlussbälle moderiert, Abiturball, Abiball und davor irgendwie Realabschlussball oder wie es auch immer heißt, nach der 10.
Ja, fast. Ich war früher eher der, der rot angelaufen ist, wenn ihn einer angesprochen hat, okay. Also der ganz introvertierte Typ. Ja. Irgendwann kam dann der Switch, aber ist natürlich ein möglicher Weg und das schlummert dann gefühlt ja so in einem, beziehungsweise wie du sagst, man hat es schon gemacht, aber erkennt dann erst später, dass das tatsächlich auch ein Beruf sein kann und eine Aufgabe fürs gesamte Leben.
Man weiß es ja auch nie vorher. Also ich wusste es zum Beispiel gar nicht, dass man damit auch wirklich so hauptberuflich, also natürlich weiß man das irgendwo, aber für einen selbst ist es dann immer so ein bisschen weit weg, denkt man, ah nee, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie so machen könnte. Und ja, das führt dann halt dazu durch, aber auch vorher schon habe ich so Sportveranstaltungen moderiert, so hier Kickboxkämpfe, MMA-Kämpfe, Boxkämpfe, als quasi Ringsprecher fungiert und die Kämpfe angesagt und sowas. Und dann kam der Spoken Word Club und da ein bisschen moderiert, Moderation gemacht und dann irgendwann, wie gesagt, nach meinem Job habe ich mir irgendwann gedacht, ey, du könntest doch das eigentlich hauptberuflich machen. Und dann habe ich mir, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, ich glaube Ende 2017 habe ich mir dann so ein Vision Board gemacht, so Ziele formuliert und geschrieben, dass ich bis April 2018, glaube ich, oder zwei, ich weiß mal, das Jahre weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, bis April möchte ich meinen Job kündigen. Und dann wurde ich tatsächlich zum April hin gekündigt.
Diese Energieübertragung, ja,
das ist unglaublich,
oder?
Und dann war ich halt einfach so im kalten Wasser, wusste gar nicht wohin. Dann dachte ich so, oh, wie geht das jetzt, Moderator, wie kriege ich Jobs, wo muss ich hin?
Ja.
Und dann durch Kontakt auch unter anderem, du hast mir auch ein paar Tipps gegeben, ne, wie man das alles machen kann. Und dann habe ich halt angefangen, so 1-2 Jobs zu ergattern und jetzt wird es Schritt für Schritt mehr. Und auf dem Weg zum Moderator kam auch Comedy auf einmal ins Gespräch, weil ich meine, ich habe vor, das irgendwann auf der Gamescom 2013 oder 14 habe ich den Maxi Stettenbauer kennengelernt und wir haben ganz viel Spaß gehabt, ganz viel gelacht. Der war damals irgendwie für EA Sports unterwegs als Moderator und hat mich halt immer interviewt und wir haben uns halt immer totgelacht, haben irgendwelche Sachen gefragt und dann habe ich halt gesehen, dass er Comedy gemacht und dann habe ich gesagt, ey, wie geht das? Wie kann ich das machen? Und dann meinte er, ja, mach einfach, geh auf eine offene Bühne und schreib irgendetwas und das schwingt halt die ganze Zeit mit oder schwingt er die ganze Zeit mit. Und dann irgendwann, als ich dann den Spoken World Club dann irgendwie halt auch veranstaltet hatte und es immer größer wurde, dann stand ich halt an der Bühne und dachte so, ah, oh, das ist schon ganz geil, aber wie kann ich das machen, ne? Und, und da ich als Moderator nicht so viele Jobs hatte, dachte ich, ich brauche irgendetwas, was auch, wo ich halt viel auf der Bühne sein kann, um einfach halt auch so diese Präsenz zu üben und ne, Aussprache und wie bewege ich mich auf der Bühne. Und dann kam irgendwann hier Salim Samatu, ne, von Rebel Comedy, auch erfolgreicher Comedian, guter Freund mittlerweile. So was wie ein kleiner Bruder eigentlich. Und der, ich habe ihm halt einen Auftritt besorgt im Restaurant und der war richtig kacke. Der war richtig kacke. Der meinte, der so, wie er halt immer redet, yo, bruv, du musst mich richtig gut ansagen. Du willst auch Comedian werden. Denk dir irgendwas Lustiges aus. Und ich bin dann nur so, hallo, meine Damen und Herren. Habt ihr Bock auf Comedy?
Nein!
Für euch Salim Samatu. Und die Leute haben alle so geguckt. Und er kam dann halt auf die Bühne. Da war noch nicht mal eine Bühne. Ja. Und die Leute sind dann halt desinteressiert, dann halt auch so Terrasse gegangen. Und das war halt ein richtiger schlimmer Auftritt. Weil die waren halt einfach nicht bereit dafür. Und dann hat er gesagt, okay, das wirst du mir büßen. Dafür trittst du bei mir als Opener auf. an irgendeinem Tag, bereite dich vor. So.
Ach, wie cool, weil das habe ich mich gefragt. Ich verfolge ja, dass ihr gemeinsam unterwegs seid, genau, dass du ihn da supportest, ja, wenn man so will, als Opener, und dachte mal, wie ist das dazu gekommen? Okay, genau, über diese, in welchem Restaurant, in was für einem Restaurant war das?
Das war im Fein, hier am Zypischer Platz in Köln, aha, war das. Das war ein Restaurant von einem Kollegen von mir,
ja,
und Salim habe ich halt über den Spoken Word Club halt kennengelernt, so ist die Brücke dann,
okay,
dazu gekommen.
Ja.
Und so fing es halt an, ne? Und dann, weißt du, ich habe dann irgendwie bei Boink oder so in der Südstadt, das ist auch so ein Comedy-Format, meinen ersten Auftritt gehabt, 5 Minuten. Und das Krasse ist, ich hätte den Auftritt verloren. Also ich habe den ja aufgenommen, ich dachte, ich hätte das nicht mehr. Und habe das jetzt vor kurzem auf meinem MacBook gefunden und konnte mir das halt nochmal anschauen. Und das war schön zu sehen, die Entwicklung vom ersten Auftritt bis jetzt.
Mhm.
Und danach fing es halt an, dann bin ich halt mit Salim immer unterwegs gewesen, der hat mich immer mitgenommen auf seinen Solo-Touren, ne, weil er halt auch keinen Bock hatte, alleine da rumzuhängen, ganz uneigennützig, es ist schon sehr trist, das Leben eines Comedians, wenn er auf Solo-Tour ist, weil du kommst da an, wirst in Backstage gesetzt, kriegst Trinken, Essen und wartest dann, bis du auf die Bühne kommst.
Und im besten Fall dann nachher Applaus und
ja,
ein paar,
genau,
Lacher.
Im besten,
ne,
Fall, wenn du ganz viel Pech hast, lacht gar keiner, und das war ein ganz, ganz schlechter Tag dann, aber ja, ich habe sehr viel gelernt, auch weil bin halt manchmal auch auf die Bühne gekommen, ohne dass ich angesagt worden bin, ne? Und da muss ich mir vorstellen, die Leute erwarten einen erfolgreichen, ne, Comedian, der das schon lange macht, ihr Vorbild, ihr Star, und dann kommt einfach...
Da kommst du.
Da komme ich auf die Bühne. Einfach so, okay, wer ist das? Und dann musst du halt versuchen, die Meute dann irgendwie auf deine Seite zu bekommen, und das war eine sehr harte Schule. Viel oft die Situation gab, wo wirklich keiner lacht oder alle Leute einfach ruhig sind, mich dann ganz komisch angucken. Aber Salim hat mir dann immer gesagt, umso schlechter es ist am Anfang, desto besser wirst du am Ende. Und da hat er doch recht gehabt. Also in Fachjargon, im Comedy sagt man Bomben. Also wenn du ein Auftritt nicht gut war, dann sagt man, der ist gebombt. Ne? Und da sagt dann immer, ja, du musst ganz viel bomben, damit du am Ende gut wirst. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Ne? Also viel ausprobiert, viel gemacht. Und und das ging dann dahin, dass ich am Ende des Tages dann bei Nightwash dann hier im Waschsalon beim Talent Award mitmachen durfte. Das war auch einer meiner Ziele, die ich da formuliert habe.
Ja, wir gucken hier auf so ein großes, nenn es jetzt mal, ja, Plakat oder ein größeres Blatt Papier, Goals 2018, und da gehört Nightwash mit dazu, ist ja ein super etabliertes Format, wo ganz viele Comedians groß geworden sind, genau, damals gegründet von Knacki Deuser.
Die Legende.
Ja, und da passt es ja auch wieder mit auf dem Weg, denn der war auch schon gemeinsam mit dir auf dem Weg, nämlich als Gast, als Talk-Gast,
genau,
beim Spoken Word Club. Da war ich im Publikum und ich habe es auch Hammer, so gefeiert.
Ja, ja, ja. Man merkt auch, dass er auch sehr viel Erfahrung hat, einfach auch, halt auch im Backstage diese Gespräche, wenn man dann mit ihm über Comedy spricht, dass er sich super auskennt und genau weiß, wie der Hase läuft. Und es war auch schön, den Menschen Knacki Deuser auch mal kennenzulernen, halt einfach auch seinen Weg, ne, zu kennen und halt auch einfach, was er über Comedy denkt. Und er hat auch, wie du schon gesagt hast, sehr viel für Comedy gemacht, ne. Ich meine, Waschsalon war ja früher so eine Bühne für jedermann eigentlich, ob Anfänger oder Profi. Und das ist halt so ein sehr geiles Konzept gewesen. Mittlerweile ist es halt so, dass halt nur wirklich gute, eine erfahrene Comedians da quasi eine Bühne bekommen.
Da hast du ja bei diesem, das war Talent-Wettbewerb,
genau,
nochmal, ne? Wie nannte der sich genau nochmal?
Das war der Nightwash Talent Award. Da haben einmal im Jahr Newcomer aus ganz Deutschland die Möglichkeit, halt da aufzutreten und ein bisschen Werbung für sich zu machen. Am Ende ist es halt ein Schaufenster für Brainpool, also die Produktionsfirma, die dahinter steckt. Die kommen da rein, wie im Schaufenster, sagen, okay, der ist gut, die ist nicht gut, der hat vielleicht Potenzial, und versuchen dann dementsprechend eventuell die Leute dann auch unter Vertrag zu nehmen, ne, wenn die dann wirklich durch die Decke gehen. Und ich habe zwar hier hingeschrieben, ich gewinne den Nightwash Talent Award, aber so weit kam es leider nicht. Aber war eine sehr geile Erfahrung. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Hat mir auch sehr viel Aufmerksamkeit beschenkt. Ich glaube, ich habe jetzt auf YouTube fast 100.000 Klicks.
Auf dem 6 Minuten 29 Video. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt,
genau,
und ist total gefeiert. Und um euch da als Hörer mal gerade mit reinzunehmen, du hast ja einen sehr schönen Auftakt mit, ey, Nightwash, ihr seht gut aus.
Und dann schreit an das Publikum, du nicht.
Und warum nochmal?
Ich weiß es auch nicht.
Ja, du hast eine sehr spezielle Hose an.
Ach so, ja.
Ja, das war die Hose.
Ach so, stimmt. Ich hatte so der Raoul, mit dem ich zusammen den Spoken World Club mache.
Ja,
der war
ein Weggefährte, ein toller
Weggefährte.
Gruß raus.
Gruß an Raoul. Raoul Dier, ne, auch sehr, sehr erfolgreicher Mensch. Er war mit seiner Freundin in Ghana unterwegs und hat mir dann so eine traditionelle Tracht quasi mitgebracht. Und das war dann dachte ich, okay, die Hose muss mir Glück bringen, die ziehe ich an, ne, hat mir extra mitgebracht. Und dann dachte ich, die bringt mir ein bisschen Glück. Und plus, ich hatte noch einen Gag auf diese Hose, weil irgendwann sage ich ja auch so, ne, ich bin Single, eventuell liegt es auch an der Hose.
Ach, herrlich, ja. Also ein wichtiges Projekt 2018 mit dem Nightwash Talent Award.
Genau.
Da konntest du den Haken dran machen, dabei gewesen, für dich persönlich auf jeden Fall gewonnen und mein Herz hast du definitiv auch gewonnen. Ich weiß noch, ich war an dem Tag unterwegs und habe wirklich zugesehen, dass ich zur Live-Übertragung, es wurde ja live gestreamt im Netz, dass ich mit dabei bin, dass ich abstimmen kann und ich habe es absolut nicht bereut. Denn da ist mir zum Beispiel ja auch nochmal begegnet in deinem Programm, dass man tatsächlich Tinder durchzocken kann.
Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie ich da drauf gekommen bin oder wer mir das gesagt hat. Ich glaube, ich bin da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es dann irgendwann mal so aus Spaß, ne, auf einer Bühne irgendwie, ja, Tinder durchgespielt und dann meinte ein Kollege von mir, nee, sag nicht durchgespielt, sag durchgezockt.
Ja.
Das hört sich besser an und dann hat sich das dann so ergeben. So, ja. Zweimal aus dem.
Genau, das ist ja dann noch, das ist ja quasi der, wie nennt man das dann im Comedy-Jargon, weil du sagst ja, ich habe ich glaube, es ist so, ja, ich bin ja Single und dann, ich habe mir dann erstmal als Reaktion Tinder runtergeladen,
genau,
durchgezockt,
zweimal.
Ja. Ist das sowas, wie nennt man das, eine Punchline oder ein...
Genau, ist dann die Punchline, also, ne, also versuchst halt den Hörer oder den Gast oder, ne, denjenigen, der dir zuschaut, irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken oder, ne, die Herleitung muss dann halt immer irgendwas sein. Entweder du rechnest damit, dann weißt du, er sagt jetzt gleich, genau das. Das ist lustig.
Ja.
Also, oder kommt was total, was deine Erwartung komplett bricht. Halt einfach so, ne? Das ist genauso, wie wenn ich sage, so irgendwie, keine Ahnung, ich bin Single, ein bisschen beziehungsgestört, deswegen bin ich jetzt jahrelang Single. Bei mir ist es so, wenn ich Single bin, möchte ich eine Freundin haben. Und wenn ich eine Freundin habe, möchte ich noch eine Freundin haben. Also du denkst jetzt, okay, dann will er Single sein.
Ja,
so, ne?
Ja, genau.
Und dann sagst, jetzt hat er was anderes gesagt. So. Oder, ja genau, das sind dann so dieses Handwerk, was man dann über die Jahre oder über die Monate dann lernt. Und aber ich war total zufrieden, also ich habe eigentlich alles das genau so gemacht, wie ich das machen wollte, wie ich das geübt hatte. Ich bin ja extra nach Berlin geflogen und war da nochmal 3-4 Tage jeden Tag im Auftreten, habe mein Set eingespielt und da auch.
Im Trainingslager in Berlin.
Trainingslager, ja, Berlin ist halt echt ein Trainingslager für Comedians, weil da kannst du echt jeden Tag fast auch schon zweimal auftreten.
Krass.
Und das ist schon sehr, sehr dankbar. Also Berliner Comedians sind dementsprechend halt auch ein bisschen versierter, ein bisschen, haben einfach viel mehr Übung als Comedians, die jetzt hier irgendwie in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind oder so.
Und an den Dingen, die du gerade so erklärst, wird ja auch mal deutlich, Comedy und Comedian sein ist ja viel, viel mehr als auf die Bühne zu gehen und Witze zu erzählen. Du musst ja wirklich die Verbindung herstellen. Es geht so in meiner Wahrnehmung ganz viel auch um die richtigen Übergänge.
Klar.
Das ist auch eine Parallele zur Moderation.
Genau.
Ne, dass man immer einen logischen Übergang schafft, dass du mit dem Publikum ja auch spielst. Und wenn es ist, dass du die Lacher abwartest oder vielleicht auch mal eine Ruhe aushältst, ne, weil, wie du es gerade schon erwähnt hast, so das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn keiner lacht. Was passiert dann? Also hast du da für dich vielleicht sogar schon so eine Vorgehensweise, dass du, wenn du merkst, okay, das Publikum reagiert jetzt auf den Witz nicht, der ist gestern noch gut angekommen, wie du trotzdem dann in deinem Flow bleibst und dich davon jetzt nicht negativ beeinflussen lässt?
Na, das ist ja das, was ich halt vorher angesprochen hatte. Wenn man früh schon immer bombt, also ne, nicht gut ankommt, dann irgendwann merkt man, okay, was kann ich denn anders machen, wenn so eine Situation kommt? Und meistens, das hat mir auch maximal gesagt, wenn du zum Beispiel auf die Bühne gehst und du erzählst den Leuten irgendetwas und auf einmal, aber keiner lacht, alle sind ruhig. Und dann auf einmal bist du so, Ja, was habe ich denn noch auf meinem Zettel aufgeschrieben? Und dann fangen die Leute auf einmal an zu lachen, weil du aus deiner Persönlichkeit ausbrichst. Also du bekommst ja quasi, du hast ja quasi einen Text im Kopf, dann sprichst du auch bla 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 bla. Aber dann brichst du aus, dann bist du auf einmal der wirkliche, sagen wir mal, Norman, und dann lachen die Leute. Ne, und da habe ich halt gemerkt, wenn die Leute ruhig sind, einfach die Situation ansprechen. Ne, so wie man es halt so, ah, okay, jetzt hat keiner gelacht, okay, ein ganz schlechtes Gefühl oder ne, irgendwas, was dir gerade halt einfällt und die Situation beschreiben, auf die Situation eingehen, dann hast du die Leute oder du sprichst die Leute direkt an. Zum Beispiel hatte ich ein Publikum gehabt, der saß mit verschränkten Armen so vor mir, so ein älterer Herr, und hat ganz böse geguckt, ne, als ich dann vor irgendwie vom Tinder durchzocken gesprochen hatte. Und dann habe ich ihn halt angesprochen, meinst du, ja, du scheinst ja schon ein OG im Tinder-Game zu sein, ne? Also ein erfahrener Hase im Tinder-Spiel. Und dann auf einmal hat er angefangen zu lachen und dann war der die ganze Show lang, war der total euphorisch und war immer ganz halt mit dabei. Und da sind dann halt so Sachen, man muss halt der situationsbedingt auch als Comedian irgendwie handeln. Und auch besonders, zum Beispiel habe ich verschiedene Sets auch, wenn ich zum Beispiel jetzt vor älteren Leuten spiele, kann ich nichts mit Tinder erzählen. Und wenn ich was mit Tinder mache, dann brauche ich halt einen Vergleich, damit die sich das irgendwie herleiten können, so, okay, was ist das überhaupt? Und so, ne? So wie Herzblatt damals, nur 2.0. So, weißt du? Und da muss man halt auch drauf achten, auch was du sagst mit den Lachern. Das ist halt viel Handwerk, das halt, habe ich auch, ich habe es mir nie durchgelesen oder so, das haben mir Leute halt immer gesagt. Es gibt zum Beispiel so, du machst einen Witz, die Leute lachen, hahaha, und dann geht es halt so hoch, so eine Kurve, dann geht das Lachen langsam wieder runter und da brauchst du auch das richtige Timing, in dem du wieder anfängst, damit du die Leute wieder am Ball hältst. Weil wenn du zu lange wartest, kann es sein, dass die Energie flöten geht. Ne?
Voll.
Und das ist halt, also ich meine, ich habe noch so viel zu lernen. Also ich bin noch ziemlich am Anfang, mache es, glaube ich, jetzt seit einem Jahr, ein paar Monate erst. Und aber sehr viel lernen können. Auch durch die Moderation halt auch, ne, dass ich halt immer ab und zu mal auf der Bühne stand. Das hat mir allein schon so eine gewisse Präsenz auf der Bühne verschafft. Und dann ging es halt darum, halt auch einfach fit im Kopf zu sein, halt auf Situationen reagieren zu können, auch einfach mal irgendwas erzählen, was dir gerade passiert ist, ne, und auch versuchen, so sympathisch zu wirken, ne, das ist das Ding, du brauchst immer die Sympathie des Publikums, damit die dich feiern.
Und ich sehe und höre da so viele Parallelen tatsächlich zur Moderation, ja. Du kannst es ja wirklich jetzt immer wieder anwenden, aber das ist für mich auch so die größte Magie gewesen und der größte Lerneffekt zu merken, dann, wenn ich am persönlichsten bin, dann bin ich natürlich am nächsten bei mir, bin damit auch am nächsten beim Publikum und muss auch gar keine Angst haben, ob das jetzt passt, was ich sage, weil wenn ich genau den Moment wiedergebe, was will mir da jemand vorwerfen, ne? Dass ich in der Situation bin und das ist echt cool zu hören, dass das bei Comedy auch funktioniert, also so den Hinweis zu geben, ey, scheiße, ich hab grad jetzt echt den roten Faden verloren. Entweder auch zu sagen, so in der ersten Reihe, hör mal, gib mir doch mal gerade den roten Faden zurück, genau, ne? Lass uns den mal gerade zusammen erarbeiten. Oder dieser Gedanke, scheiße, ey, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist so ein Blackout, genau den habe ich jetzt.
Ja.
Toll, und wir sind alle zusammen und haben jetzt gemeinsam diesen Blackout und dann kannst du es aber auch wieder, wie du es schon gesagt hast, mit dem Publikum gemeinsam erarbeiten, fragen, wer auch zuletzt mal einen Blackout hatte.
Genau.
Beim Tinder durchzocken.
Zum Beispiel, so, ne? Hast du wieder vergessen, wenn du gematcht hast. Und ja, das ist das. Also das hat halt viele Parallelen zur Moderation einfach und es hat mir auch einfach, also hat auch mein hier... Unsere Agentur in Berlin, Dogan, hat mir das auch nochmal gesagt, ne, dass ich dadurch halt eine viel lockere Art auf die Bühne, auf der Bühne gefunden habe, einfach durch die Comedy halt einfach, dass ich nicht mehr so verspannt bin und auch nicht mehr so drüber nachdenke, wie du schon gesagt hast, wie ich was sage, sondern man sagt es einfach, weil man ist ja in einem sehr intimen, also meistens, also wenn es jetzt nicht keine 500, 600 Leute sind, aber meistens ja trotzdem ein intimer Kreis, ne, wo man dann sagt, ey, hier, wir haben ein paar Tage, die wir miteinander verbringen, können wir uns duzen, so, ne? So,
perfekt, ich, ne? Ja.
Ne, habe ich bei meiner Tochter auch gemacht vor kurzem. Seitdem funktioniert es bestens.
Da ist die Verschmelzung aus Moderator und Comedian. Und wo du das gerade sagst, wir haben ja jetzt diesen Moderatoren-Austausch auch gleichzeitig, da können wir ja gerne mal so ein paar Internas geben. Ich finde, auch gerade bei einer 500-600er Größe oder bei einem ganzen Stadion, wenn du es da schaffst, es intim zu machen, warum nicht? Warum nicht jemanden aus der ersten Reihe ansprechen oder aus der letzten Reihe, wenn man sagt, ich habe eben hinter den Kulissen, habe ich die Jutta getroffen. Ich weiß, sie sitzt auf Platz so und so. Was meinst du, wie die das in dem Moment feiert? Klar. Und das ganze Publikum natürlich auch, weil die merken, ey, der hat sich mit uns connected, der schätzt das wert, dass jemand da ist. Also deswegen finde ich, ist das auch so ein, nicht ein Ratschlag, aber das ist was mir total viel bringt, ist auf die maximal persönlichste Ebene runterzuholen.
Weil dann ist man gut, weißt du? Und ja. Dann finden die Leute dich sympathisch und dann, wie du schon sagst, ist es egal, ob du einen Blackout hast oder mal nicht weißt, wo du dran bist oder vielleicht irgendwas falsch formuliert hast. Das macht, nimmt dir keiner böse, sagt ja, aber das ist cool, das ist lustig, warum nicht, ne? Und ich finde, das macht es halt auch aus, wie du schon sagst, so besonders bei so einer riesengroßen Anzahl von Menschen, die alle zu packen, und das finde ich schon, ist schon so eine große Herausforderung für uns Moderatoren.
Absolut, und das macht für mich aber auch diesen Job zum Traumjob, weil man diese schöne Verantwortung hat, Menschen etwas geben zu dürfen über die eigene Stimme, über die Persönlichkeit und vor allen Dingen andere Menschen zu highlighten, die dann mit besonderen Talenten auf der Bühne sind, wie bei euch mit Musik, mit Comedy, mit Poetry oder mit diesem sozialen Engagement, also das macht es für mich total aus. Und jetzt sind wir, ich finde das total cool, dass wir genauso in diesen Details sind und dass ich gar keine Zeit habe, auf meine Mindmap zu schauen. Aber diese Punkte, die habe ich sowieso im Kopf. Du hast sie aber auch schon angesprochen mit, ich sag mal, Projekt 2018 Nightwash war mit dabei. Dann gehörte natürlich immer auch der Spoken Word Club mit dazu. Genau. Da habt ihr Folge 50 gefeiert, seid ja über das A-Theater, das war so ein nächster Step, bis hin zu den, bis zum coolen Clubbahnhof Ehrenfeld, also immer größer geworden. Und dann steht wahrscheinlich auf deiner 2018er Liste auch der Quatsch Comedy Club.
Genau, der war tatsächlich am 2. oder 3. Januar, Anfang 2019.
Okay, ja, das gilt noch.
Das gilt noch für 2018.
Ja,
ne?
Da wirkt 2018 noch nach.
Ja, war, das
da
war,
wirkt der Kater bei
da
einigen
wirkt
noch.
Wirkt der Kater noch nach, bin das gerade nüchtern geworden, als ich da ankam in Berlin. War auch eine sehr spannende Erfahrung. Allerdings war das halt so, dass ich so ein kleines Loch gefallen bin im Dezember. Ich hatte so irgendwie so einen Auftritt auf einer offenen Bühne, irgendwie so 8 Minuten und total gebombt, also ne, nicht gut angekommen, weil ich halt auch ein bisschen, weil ich am Tag vorher auch unterwegs war, ein bisschen länger. Und dann habe ich halt gemerkt, irgendwie, also jetzt nicht, weil ich gebombt bin, sondern ich habe mir halt voll, sehr viel Druck gemacht einfach. Ne? Ich bin halt sehr ehrgeiziger Typ, wenn ich so irgendwas anfange, möchte ich auch immer der Beste sein und auch von den anderen als Bester gesehen werden. Und dann vergleicht man sich sehr schnell mit anderen Menschen, die auch mit dir angefangen haben, zum Beispiel Comedy zu machen oder generell mit anderen Leuten. Und das hat mich so ein bisschen, schon ein bisschen so gestört, kaputt gemacht. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, 3 Wochen so einen Break genommen von Comedy, habe dann erstmal nichts so wirklich gemacht, auch mich gar nicht mit meinen Jokes und nichts beschäftigt.
War das die Phase, als du auch so ein bisschen gereist bist, als du dann unterwegs warst? Habe ich das richtig
wahrgenommen? Das war im Dezember, weiß ich gar nicht. Nee, das war noch vorher, glaube ich.
Okay.
Wo ich in Kroatien und so war.
Ja, also, okay.
Nee, das war im Dezember, Weihnachtszeit und eine Familie aus Amerika ist gekommen und sowas. Und eine schöne Zeit mit denen verbracht. Und wann war mein erster Auftritt nach 3,5 Wochen halt im Quatsch Comedy Club? Und das ist dann halt genau wie, wenn du ins Fitnessstudio gehst und 50 Liegestütze am Stück schaffst die ganze Zeit, dann gehst du 3 Wochen nicht trainieren, dann schaffst du auf einmal nur noch 30, weil die Kraft halt einfach nicht ausreicht, oder du schaffst 50 mit einer Pause dazwischen. Und Auftritt an sich war ganz gut, glaube ich, ne? Aber ich habe halt gemerkt, dass ich nicht wirklich gerade im Moment auf der Bühne bin, weil halt einfach diese Repetition gefehlt hat, diese Gewohnheit, immer auf der Bühne zu stehen. Und deswegen war der Auftritt war okay, meiner Meinung nach, aber hätte besser sein können. So, ne? Aber nichtsdestotrotz war es ein hammermäßiges Erlebnis und da auch interessante Gespräche geführt. Auch ein bekannter Comedian, Ozan Yaran, der hat mir dann gesagt, ey, guck mal, vergleich dich nicht, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Konzentrier dich auf dich, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Und du musst halt einfach nur killen. Wenn du auf die Bühne kommst, einfach nur killen. Das ist das Einzige, was du dir merken musst. Und der Rest kommt von alleine.
Das heißt, killen ist quasi das Gegenteil von Bomb.
Genau, richtig.
Ja. Wie schreibt man das Bomb?
Ich glaube, wie eine Bombe.
Bomb? Ja. Man traut sich aber nicht, das B auszusprechen.
Genau.
Bomb oder killen.
Genau.
Okay, hier, wieder was für meine Comedy-Vokabelliste.
Falls du mal irgendwas da moderieren solltest in dem Bereich, weißt du das. Man weiß ja nie.
Er ist der Mann, der durchgehend killt und alle so, wow, okay. Also, und dann bringt man die Bombe noch rein und das Ding geht leer.
Okay. Genau, und dann Quatsch Comedy Club gewesen, wie gesagt, hammer geil, weil dann siehst du halt die Wand voller Bilder, siehst du einen Trevor Noah, Dave Chappelle und Rüdiger Hoffmann und wie sie alle heißen, Cindy aus Marzahn, und war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl und habe auch eigentlich sehr gutes Feedback bekommen von den Produzenten und hier von den Technikern und sowas, ne, die da schon seit, keine Ahnung, der meinte, er macht seit 25 Jahren oder so, und er meinte halt, war das ja ein Talent Award und die Live-Shows sind nochmal was anderes, ne? Da musst du dich auch nochmal extra bewerben. Beziehungsweise, wenn du den Talent Award gewinnst, beziehungsweise dreimal in die nächste Runde gewählt wirst, kommst du dann in die Live-Shows, bekommst du einen Newcomer-Spot. Oder man bewirbt sich halt normal im Video, und er hat mir halt auch gutes Feedback ausgesprochen, meinte, ich habe da Erfahrung, ich weiß schon, wen ich dann wiedersehen werde und wen nicht. Und er meinte halt, ich werde mir bestimmt nochmal irgendwann wiedersehen. So, macht er keinen Kopf.
Finde ich auch ein sehr wertvolles Feedback so von Technikern, von dem Team dahinter. Genau. Das ist auch in meiner Wahrnehmung immer so mit der schönste Kontakt zu diesen Menschen, die ja auch dafür sorgen, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass wir auf der Bühne funktionieren können. Genau. Ne? Wenn die dann keinen Bock haben und gerade mal das Mikro runterdrehen, dann wirst du nicht killen.
Das hatte ich jetzt, vor 2 Wochen waren wir auf so einer Charity-Gala. Charity ging um Jemen. Ne, haben die ganz viel gespendet. Da wurde auch ein Originaltrikot unterschrieben von Cristiano Ronaldo verlost oder versteigert. So. Und dann hatten wir da halt einen Auftritt, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, Salim und ich. Und dann bin ich halt auf die Bühne. War eine riesengroße Bühne, ne? Also echt riesengroße Bühne. Und dann auf die Bühne gegangen, wollte anfangen und das Mikrofon fängt an zu piepen. Und die alle, geh weiter zurück. Ich gehe zurück ganz an die Wand, piept immer noch. Geh von der Bühne, es piept immer noch. Und dann hat es aufgehört, ein bisschen angefangen zu sprechen und dann auf einmal wieder Pii! Und das ging halt 5 Minuten so. Und dann habe ich es halt trotzdem irgendwie durchgezogen und das war halt auch ein sehr, sehr schwieriger Auftritt. So, weißt du, weil erstens, die Leute, die da sitzen, sind nicht wirklich ein Comedy-Publikum. Die hören dir zwar zu, aber sind jetzt nicht so, dass die sich jetzt vom Stuhl schmeißen. Und solche Auftritte sind dann halt auch immer sehr, sehr herausfordernd.
Ja, und dann hast du oft ja mit der eigenen... Eine Nervosität spielt ja sowieso immer mit rein zu kämpfen und dann funktioniert das Mikro auch nicht.
Das, wow. Komischerweise war ich da sehr gut gelaunt. Ich weiß gar nicht warum an dem Tag, weil ja. Das Salim war auch so, hey, du hast gar nicht geschwitzt und du hast einfach dein Programm durchgezogen und so. Dir war das so scheißegal einfach. Und wie machst du das und sowas? Oder weil ich fand es halt einfach lustig in dem Fall, weil das hörte einfach nicht mehr auf. Gerade wo ich meine Pointe bringen wollte, kam dieses Piepgeräusch, ne? Kennst du, wenn es übersteuert so ist? Und ich denke so, und habe mich dann selber über mich kaputt gelacht, so, ne? Und mir war es halt in dem Moment gar nicht so, also so irgendwie, dass es für mich so schwierig war oder so, ne? Ganz komisch.
Also das klingt ja schon nach einem besonderen Moment auf der Bühne, jetzt nicht besonders schön, sondern eher so ein bisschen unangenehm peinlich, das hatte ich mir notiert, aber jetzt nehmen wir auch gern mal die andere Seite der Medaille. Mhm. Was ist so ein besonders schöner Moment, an den du dich gerade so ganz ad hoc erinnerst, muss gar nicht viel Kram, sondern was hast du noch so sehr präsent, was könnte vielleicht auch auf so eine Motivationsliste drauf, die dich dann immer weiter antreibt?
Also ein sehr guter Auftritt war, oder den habe ich jetzt auch wieder dieses Jahr bei der Katfila-Gesellschaft, das Karneval in Attendorn sitzen die, und da hat der Sally mich letztes Jahr auch mitgenommen, das war irgendwie vormittags eine Herrensitzung und wir dachten, boah, das wird total schlimm, die werden alle betrunken sein, die schmeißen Bier auf die Bühne und sowas, ne? Und da war auch so ein Moment, da hatte ich auch irgendwie so 2 Wochen kein Comedy gemacht, aber nur weil ich halt keinen Auftritt hatte und kannte meinen Text nicht mehr so richtig. Also ich konnte mich nicht mehr richtig dran erinnern. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wir kommen so, wir hatten 12 Uhr, den mussten wir auf der Bühne sein, wir waren um 5 vor 12 da. Und dann kommt der Veranstalter raus, ja, ja, wo seid ihr denn? Ihr müsst auf die Bühne und schnell. Und dann halt direkt, er meinte, ja, der Norm kann direkt auf die Bühne gehen. Und ich war so direkt, ich hab meinen Text gar nicht im Kopf, ich muss erstmal gucken.
Gib mir wenigstens ein Mikro mit. Ja.
Und dann, wie man es kennt, halt dann der Wedelsführer, ne, oder der, ne, Führer mit seinem Stab, dann vor mir weg und alle am Spielen und so. Und ich guck so, da sind einfach 500 Leute waren da drin, ne, auch eine riesen Bühne. Dann war ich auf der Bühne und dann habe ich einmal so tief durchgeatmet, dachte ich, okay, entweder es kommt jetzt oder es kommt jetzt nicht. Dann einfach angefangen und tatsächlich kam alles wie vom Band abgespielt. Und dann immer, als ich eine Pointe dann gesetzt habe, kam dann nebenan war so eine Band, kam immer so ein Tusch. Dun, 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 dun. Und das war ein also Killer-Auftritt. Also es war echt, die haben sich beömmelt, die haben mich totgelacht, die Leute, und direkt gesagt, ey, wir buchen dich nächstes Jahr nochmal, diesmal voll und als vollen Spot und sowas. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Das war echt geil.
Krass, das klingt ja nach einem Einstieg in den Karneval.
Ja, mein erster Karnevalskunde quasi.
Wahnsinn.
So, die uns jetzt jedes Jahr buchen möchten. Und der andere war bei Henny Siam, ist auch von Rebel Comedy, auch erfolgreicher Comedian, auch sein Opening in Dortmund gemacht, bei seinem ersten Tourstopp. Und da hatte ich halt zum ersten Mal, das war halt so ein Theater, da waren so 200 Leute drin, aber es war sehr kompakt. Und das war das erste Mal, wo wirklich jede Pointe gesessen hat. Also egal, was ich gesagt habe, die Leute haben sich totgelacht einfach. Und ich war so richtig so, oh.
Was ist mit euch los?
Ja, ich bin witzig, ey.
Wer hat euch denn gecastet?
Und das waren so, und natürlich auch von hier Benaisa, kennt man ja auch. Mhm. Dann durfte ich letztes Jahr in Bonn im Haus der Springmaus das Opening machen. Und da waren halt 350 Leute, glaube ich, passen da rein. Boah. Das bin ich ganz sicher, aber es cool. War halt auch sehr, sehr schöner Moment einfach zu sehen, dass man, dass so erfolgreiche Comedians sagen, ey, kannst ruhig bei mir das Opening machen. Und dafür war ich halt sehr dankbar und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht einfach.
Das ist ja auch ein schöner Vertrauensbeweis. Und Benaisa ist dann auch jemand, den wir gemeinsam auf dem Weg schon hatten. Den durfte ich in Brühl in der Kulturgarage bei einer Mixed-Show mit dem Johnny Armstrong schon mal anmoderieren. Ja. Die haben beide ordentlich gekillt.
Ja.
Super. Und überhaupt, die Kulturgarage ist ein schöner Spot. Das, da wird dann ein Autohaus, wird die Werkstatt ausgeräumt und dort eine Bühne dann integriert. Ist immer so zur Weihnachtszeit. Lass uns da mal gemeinsam dranbleiben. Vielleicht gibt es da ja auch eine Möglichkeit.
Na, auf jeden Fall, das ist interessant.
Also das ist ein super Spot. Ah, das ist so cool, dass du uns jetzt, mich hier mitnimmst auf die Bühnen, in diese Auftritte rein und wir haben jetzt schon einige Ziele 2018 mal uns angeschaut, fokussiert, die ja auch alle dann aufgegangen sind und wenn es halt in den ersten Tagen 2019 war. Was ist denn gerade so bei dir auf dem Radar? Was möchtest du zu Papier bringen für 2019? Was steht da so an?
Also tatsächlich gestern meine Ziele, die ich also diesbezüglich aufgeschrieben, bin immer noch dabei, weil ich mir jetzt ein bisschen mehr Gedanken mache. Also ein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich so 60 Minuten am Material habe, das auch killt. Ne? Wenn man sagt, okay, das ist gut, dann, das ist ein Ziel. Und was ich mir halt vorgenommen habe, ich habe ja irgendwann irgendwie gemerkt, es ist gar nicht so wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst und wie du dich dabei fühlst. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr mehr, wenn ich auf der Bühne bin, mehr das von der Emotion und vom Gefühl abzumachen, um wirklich auf der Bühne im Moment gerade zu sein und nicht irgendwie, was mache ich jetzt in 5 Minuten oder so, sondern wirklich einfach nur, ich bin auf der Bühne, ich bin jetzt gerade in dem Augenblick und ich will das einfach fühlen. Das klingt zwar sehr spirituell, aber ich glaube, seitdem ich diesen Ansatz verfolge, ich glaube, ich seit einem Monat oder so, und seitdem ich das mache, fühle ich mich auch, bin ich auch ganz anders, wirklich auch ganz anders. Mir ist halt auch nicht mehr so wichtig, ob die Leute sich jetzt totlachen oder nicht, sondern mir ist halt wichtig einfach, wie ich mich fühle und dass ich meine Bits, die ich entwickelt habe, auch so rüberbringe, wie ich mir das vorstelle. Und das ist so eins der Ziele. Und dann natürlich halt im Comedy-Business halt mehr Fuß zu fassen, dass ich halt mehr in die ganzen Mixshows komme, ne, hier Quatsch Comedy Club, Nightwash und vielleicht ein paar Fernsehauftritte wären ganz, ganz, ganz nice. Und ja, ich habe einen YouTube-Channel schon länger ins Leben gerufen, allerdings noch kein Content wirklich drauf gehabt. Und da haben wir, das war auch ganz lustig, war ich in Berlin und habe das in die Story gepostet. Dann ein alter Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, meinte, ey, ich bin auch in Berlin, lass mal treffen. Haben uns getroffen, dann war er mit beim Auftritt und dann meinte, ey, du musst YouTube machen. Ich dachte, wie? Ja, guck mal, bei deinem Auftritt ja zum Beispiel, da waren 50 Leute da. Die sehen nur 50 Leute und davon weiß keiner mehr danach deinen Namen.
Aha.
Aber YouTube, das ist das Potenzial, dass dich vielleicht so 50.000 Leute sehen, so in kurzer Zeit. Ne? Deswegen, du musst YouTube machen. Lass uns da was machen. Und der war dann total so am Pushen. Und dann haben wir uns halt ein Konzept überlegt, sowas mit Dating, ne, irgendwas auf mein Set als Comedian bezogen ist und haben da jetzt ein Video fertig gemacht, das ich auch selbst geschnitten habe, bin ganz stolz auf mich.
Es
war jetzt nicht so professionell, ne, aber für YouTube reicht es hoffentlich. Und da habe ich jetzt geplant, dass ich da mindestens, also mein Ziel ist es, dass ich so alle 2 Wochen ein Video habe durchschnittlich, das heißt, es wären dann so 24 Videos. Und halt 24 Videos in diesem Jahr zu produzieren, das ist ein weiteres Ziel, das ich aufgeschrieben habe. Und einfach Spaß haben bei dem, was ich mache. Das ist so das Allerwichtigste.
Klingt total gut. Und weil ich dir auch so gerne so aufmerksam zuhöre, gehe ich auch gerade nochmal auf diesen Punkt ein, dass du dir das Ziel gesetzt hast, noch mehr im Moment zu sein und das zu genießen. Und da ist mir eingefallen, das ist doch auch die wichtigste Voraussetzung, um so die Grundlage zu schaffen, lange auf diesem Weg unterwegs sein zu können. Wenn du dich dabei gut fühlst, weil dann machst du die Schritte, dann wirst du die Videos produzieren, dann gehst du mit breiter Brust, die du eh schon hast, gehst du dann auch zu den Veranstaltern hin. Und ich finde das sehr schön und freue mich sehr, das auch weiter zu verfolgen, weil ich erinnere mich auch, weil du es eben mal angesprochen hast, dass du das jetzt so ein knappes Jahr machst. Genau. Ich meine, das ist auch ungefähr so lange her, ja noch nicht ganz ein Jahr, wo wir auch mal an einem Abend gemeinsam unterwegs waren, genau, wo du mich mit zum Basketball, zum
Rheinstars,
ja, also zu diesem, genau, Abend, zu dem Teamabend genau, genommen hast. Vielen Dank auch nochmal dafür. Gerne. Und da war das gerade gefühlt so in den Anfängen, dass du das für dich erkannt hattest. Mhm. Meine Wahrnehmung war eben noch mehr Moderator, Kollege.
Genau.
Und dann, wie schnell das gegangen ist, wie schnell du die unterschiedlichsten Bühnen dann bespielen durftest. Also da nochmal Chapeau, und das spricht ja auch dafür, dass du da dran bleibst mit Elan und wirklich deinen da neu gefundenen, entwickelten Traum weiter verfolgst.
Das ist halt so eine, weil das Ding war, ich wollte, also mein Traum war es schon immer, irgendwas zu finden, worin ich gut bin und ich da nur so so Stellschrauben ziehen muss, beziehungsweise ich Bock habe, daran zu arbeiten, weil ich bin halt so ein Mensch, ich kann viele Sachen einigermaßen gut, aber nicht sehr gut, und mir fiel es aber immer schwer, dann an diesen Dingen dran zu bleiben und daran zu arbeiten irgendwie. Und bei Comedy war es halt so, beim ersten Auftritt halt, Leute haben mich kaputt gelacht, und dann dachte ich, wow, ich kann das, glaube ich. Ne, und dann kam irgendwie so eine leidenschaftliche Emotion hoch, und dann dachte ich so, ah, das musst du weitermachen. Und auch bedingt durch den Spoken Word Club, da haben wir ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut mit Comedians und allen. Und die machen ja auch selber, haben alle selber Bühnen. Und da habe ich halt die Möglichkeit gehabt, überall auch aufzutreten, weil ich die Leute halt auch persönlich kannte. Und das hat mir halt den Einstieg halt auch immens erleichtert. Ne? Also quasi habe ich mir das quasi von früher schon selbst erarbeitet. Und es ist halt auch lustig zu sehen, wie das Leben so spielt. Mhm. Weil du machst halt so gewisse Dinge und du weißt gar nicht, warum du sie machst, und am Ende machen sie dann immer mehr Sinn, und das finde ich halt auch ganz, ganz lustig, so Spoken Word Club wurde, weil am Ende des Tages, jetzt zum Beispiel hat jeder, der den Spoken Word Club quasi mit hochgezogen hat, so seine Leidenschaft irgendwie gefunden, so der eine macht jetzt Elektropartys, Raoul ist jetzt so voll im, veranstaltet gerne, ne, nimmt das mit, was er so, da macht er aus in der Schule und sowas, verbindet das dann damit und so, und das ist halt ganz lustig zu sehen, dass so ein Gedanke von drei Jungs, die übereinander gewohnt haben tatsächlich, also ich habe hier gewohnt, Raoul, eins drüber und da drüber noch der andere Kollege, und dass sowas dazu führt, also, und dass wir auch noch übereinander gewohnt haben, das ist halt einfach kosmische Fügung, oder?
Wahnsinn, und da habe ich echt gerade eine Gänsehaut, also ja, auch weil ich ja mit euch dreien dann schon mal auf dem Weg sein durfte und wir uns schon mal begegnet sind, genau, und es ist, wie du das sagst, so wichtig, sich auf den Weg zu machen und anzufangen, mhm, und auch nicht zu viel zu hinterfragen, was daraus werden kann. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt so total blind in Dinge reinlaufen sollte, aber es ergibt sich so viel auf dem Weg. Das ist wieder ein wunderbarer Beleg dafür.
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe halt auch gemerkt, wie du schon sagst, ich bin auch früher auch oft blind in Dinge reingelaufen, halt einfach gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach, egal wie. Mhm. Das sollte man natürlich auch nicht machen, natürlich sollte man ein bisschen planen, so, beziehungsweise was will ich machen, was will ich damit bezwecken, was ist das Konzept dahinter, so ein bisschen, und dann halt einfach keep it simple. Das ist halt genau mit den YouTube-Videos, wo wir dann gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Da meinte einer, ja, lass uns doch so eine Szene spielen irgendwie. Da meinte der andere, nee. Das heißt, du musst immer wieder jemanden finden, der mit dir so eine Szene spielt. Einfach Kamera auf dich und du erzählst einfach. Einfach mit dem iPhone X gefilmt, so gut Qualität reicht tagsüber und fertig. So, weißt du? Und das ist auch das, was mir jetzt auch bewusst geworden ist, wenn man was machen möchte, hab den Mut, einfach anzufangen, und hab die Ausdauer, das durchzuhalten, weil es werden viele Leute kommen, die sagen, ey, was machst du da, das ist kacke, oder bist du sicher, dass du wirklich machen willst? War bei mir auch so, als ich mit Comedy angefangen habe, wo Leute dann gesagt haben, ey, willst du das hauptberuflich machen, damit kannst du auch kein Geld verdienen, und bist du dir sicher, und was willst du noch machen, Moderation, ich weiß nicht, also Moderator, wie, einfach so moderieren, das auf der Bühne stehen, also mach lieber was Vernünftiges, ja, und ne, kennst du wahrscheinlich auch selber. Und deswegen, wie du schon sagst, man muss sich einfach auf den Weg machen, seine 7 Sachen packen und auch eine dicke Haut haben, Ausdauer, Leidenschaft und gute Freunde.
Absolut. Also ein gutes Umfeld, was man sich dann, ich glaube, es ist so eine Kombination aus, es gestaltet sich dann sowieso automatisch, aber natürlich kann man es auch beeinflussen, indem man es sich nochmal sucht. Ne? Und das heißt ja gar nicht, dass man Leute jetzt nicht ernst nimmt, aber was bringen dir dann in dem Moment die Menschen, die immer nur sagen, das ist nichts für dich, das schaffst du nicht. Das ist das Gegenteil von Motivation und von daher denke ich schon, dass ich auch in so einem Bereich und mit so einer Aufgabe das Umfeld nochmal etwas verändert, beziehungsweise dass man auch bei manchen Menschen einfach merkt, okay, die stehen wirklich hinter mir, egal was ich mache, sondern glauben an mich als Person. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Gefühl.
Auf jeden Fall. Und welcher Satz mir da direkt einfällt ist, den habe ich gelesen, auch schon vor längerer Zeit, auch jetzt vor kurzem wieder. Zeig mal deine 5 besten Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Und das fand ich halt sehr kraftvoll, weil es ist halt einfach so, ne, wenn du jetzt nur mit so Hängern rumhängst, dann wirst du wahrscheinlich auch ein Hänger sein. Aber wenn deine Freunde alle motiviert sind oder erfolgreich schon sind oder auf dem Weg dahin sind, dann wirst du zwangsläufig auch irgendwann dahin kommen, so, weil du dich einfach auch, man spiegelt sich ja auch oft so, ne?
Ja.
Und das habe ich mir zu Herzen genommen, versuche halt dementsprechend jetzt auch, wo ich jetzt älter geworden bin, halt auch meinen Kreis der Vertrauten so zu kreieren, dass sie alle motivierend sind, positive-minded sind und dass sie halt einfach auch Bock haben und sagen, ey geil, mach das, versuch das. Und wenn du mal hinfällst, dass sie sagen, nicht sagen, ey, ich hab's dir doch gesagt, sondern dir aufhelfen und sagen, ey geil, dass du es wenigstens versucht hast.
Voll, oder? Ja. Ach, das ist auch was fürs Herz, gerade sehr, sehr cool. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn du als Hörerin, als Hörer jetzt mal schauen möchtest, was der Typ alles so macht und alles nochmal gesammelt haben möchtest, worüber wir gesprochen haben, dann auf jeden Fall normansosa.de auschecken. Und sehr aktiv bist du ja auch auf Instagram.
Genau, Instagram.
Da habe ich so das Gefühl, eine Menge von deinem Material entsteht auch auf Instagram, oder? Durch den Austausch mit den Followern.
Naja, das ist so, also das war erstmal, fing das, also das Ding ist, ich bin halt ein bisschen faul geworden mit dem Posten, also mit den Bildern posten, ne, weil das halt, kennst du ja selber, ist ja anstrengend, immer Content, Bilder posten, aber was ich halt für mich entdeckt habe, sind diese Stories.
Oh ja, das hat er. Eine Menge Fragerunden werden da eingeleitet. Ne?
Und, das war erstmal einfach auch scheiße, weil mir langweilig war, weil ich dachte so, okay, ich muss irgendwas Interessantes fragen und so bei den Stories. Und als die Fragefunktion dann rauskam, dann war die allererste Frage, glaube ich, die ich gestellt hatte, wer bezahlt beim ersten Date? Frau oder Mann oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gefragt. Und da fing das dann halt an, dass ich irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Antworten dann bekommen hatte. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich wiederum, was du jetzt gesagt hast, wiederum gedacht, ach, dann kann ich mir diese lustigen Sachen ja auch für mein Programm nehmen.
Tatsächlich, ja, cool, ja.
Und dann habe ich dann halt immer weitergemacht. Ich meine, es gibt Leute, die schreiben mir bei Instagram und sagen, ey, wann machst du wieder eine Frage? Ja. Ist voll langweilig gerade. So.
Frag mich was.
Ja, so, weißt du, ich finde das voll unterhalten, so was die Leute antworten und sowas. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt so zum Ziel gesetzt, immer mal wieder alle paar Wochen oder alle 2 Wochen, wenn mir was Cooles einfällt, so Fragen zu stellen. Wobei ich auch merke, sobald die Fragen sexueller werden, kriege ich immer mehr Response, quasi immer mehr Aufmerksamkeit, das irgendwie ganz, ganz komisch ist. So. Zum Beispiel habe ich letztes Mal gefragt, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist und der Sex so ein bisschen eingeschlafen ist und die Partnerin dann fragt, ob man noch jemanden Dritten dazu nehmen kann, ob Mann oder Frau sei dahingestellt, wie würdest du reagieren? Und ey, ich konnte, glaube, also ich hatte so viele Antworten, ich hatte, glaube ich, die Balken, was den Storys waren, so klein, ich hätte locker 60, 70 Antworten oder so posten können und das war halt einfach unglaublich, wie sehr diese Fragen, die ich mir halt stelle, wie sehr diese Fragen auch die anderen Menschen beschäftigen, das hätte ich niemals gedacht.
Offensichtlich. Und das ist doch auch so ein richtig guter Test für das, was du dann eben im Programm bringen kannst, weil du ja schon mal so ein bisschen die Temperatur testen kannst, ne? Also wie kommt das an, was ich da so in die Runde werfe? Und das wird ja wahrscheinlich ähnlich abgebildet sein, vor allen Dingen, wenn dein Publikum ungefähr identisch ist mit den Followern. Das fällt mir gerade nochmal ein.
Genau.
Das ist ja mega gut.
Genau. Das ist auch das Ziel ein bisschen, sich so eine Community aufzubauen, weil ich habe jetzt überlegt, weil wenn du jetzt nicht bei Rebel Comedy bist oder kein Maxi Gstettenbauer, der jetzt nach 10 Jahren, ich meine, der hat auch viel Arbeit reingelegt und jetzt immer regelmäßig im TV ist, wie möchtest du deine Hallen füllen oder deinen Saal, wo du auch immer bist? Und dann habe ich gedacht, du musst dir deine Zuschauer kreieren, beziehungsweise schaffen, eine Community schaffen. So, deswegen jetzt auch YouTube, Instagram, dass man da versucht, weil es gibt ja schon viele Fans, sage ich mal in Anführungsstrichen, die sagen so, ey, wann kommst du nach Frankfurt, ey, wann kommst du nach Stuttgart, wann kommst du dahin, wann kommst du hierhin? Sind zwar erst nur so 1-2 Fans, ne? Ich sage dann auch immer, ja, bringt nichts, wenn ich da hinkomme, dann bist du die Einzige, die die Karte kauft. Ich mache nur für dich mein Comedy-Programm. Aber ich glaube, das ist halt der richtige Weg. In diesen Zeiten kann man sich halt sehr gut selbst vermarkten. Ich meine, du machst das ja auch als Moderator, beziehungsweise als Moderator sollte man das auch machen, ne? Dass man den Leuten halt einfach zeigt, wer bin ich, was mache ich, was kann ich.
Sollte ich auch mal Fragen stellen?
Ja, ey, das kommt voll gut an. Ich meine, du gehst ja in eine andere Schiene, aber ich meine, das könnt ihr über Sport oder so irgendwelche Fragen stellen. Ne? Das wird, also ich habe jetzt zum Beispiel wieder mal eine rassistische Erfahrung gemacht, jetzt vor kurzem auf einer Schulung, ich will jetzt nicht sagen wo, aber das waren 3 Tage an einem Ort. Aber ich meine, wer jetzt meine Storys gesehen hat, der weiß wahrscheinlich, von was ich spreche. Aber das war halt ganz strange. Und zwar, das war der erste Abend, bevor die Schulung anfing. Wir waren in der Bar, haben was getrunken und alle so, hey, du bist doch Comedian, erzähl mal einen Witz. Erzählen so einen Witz, sind da 2 Eidechsen, reden miteinander, läuft ein Krokodil vorbei, sagt der eine Eidechse zur anderen Eidechse, ey, ich schwöre, morgen gehe ich auch trainieren. Und alle lachen, ne, so, ah, lustig. Und dann der eine, so etwas älter, 50 Jahre alt, ne, da war auch so einer, so der Trainer da, die uns was vermitteln wollten, meinte aus dem Nichts, und ich weiß nicht, weil ich das wusste, aber ich wusste, es kommt irgendwas Rassistisches, ne, und dann meinte er halt so, ja, auf Nil, da ist ein Boot, da war ein Neger drauf, und dieser Neger ist ins Wasser gesprungen, wurde vom Krokodil gefressen. Wo ich dann denke, hey, ich sitze genau vor dir, so, was geht ab, ne? Und dann später mit ihm gesprochen, weil ich wollte jetzt nicht die Runde da irgendwie so sprengen. Meinte so, also ich fand das schon ein bisschen verletzend so, weil es auch nicht angebracht, besonders wenn ich vor dir sitze. Und dann meinte, ja, ich habe viele Freunde, die so wie du sind und so. Und ich dachte, hä, ist schwarz eine Krankheit oder keine Ahnung,
richtig,
weißt du?
Du bist du, also wie soll jemand anders wie du sein?
Ja, genau.
Allein das schon, ne?
Und hat sich dann entschuldigt und so, und dann war am Ende des Tages gut so, ne? Aber wo ich dann denke, wo ist dieser Respekt? Und das war nicht der einzige Vorfall, dann 2 Tage später, mein Sitznachbar, der die ganze Zeit nett war, oder ist immer noch, ne? Und dann, ich kann das bis heute nicht so richtig so fassen, irgendwie, keine Ahnung, der hat jemand verabschiedet, oder wir haben jemanden verabschiedet, die musste früher gehen, ist abgehauen. Dann setzt er sich hin, dreht sich zu mir um und sagt, 10 kleine Negerlein. So total aus dem, also zusammenhangslos. Mhm. Also, weiß nicht, ob das den Unterbewusst die ganze Zeit beschäftigt hat oder so, und der das dann einfach so rauskam. Dann war ich halt auch so, hä? Aber warum?
Ja.
Ne, warum hast du das gesagt? Und da konnten wir keine Antwort darauf geben einfach. Ne? Und das sind dann auch wiederum so Sachen, die ich dann halt wiederum für meine Comedy verwende. Klar schmücke ich das dann aus, ne, damit die Leute drüber lachen, aber am Ende des Tages will ich den Leuten halt auch einfach sagen, so, ey, am Ende des Tages ist Mensch. Klar, ich meine, wahrscheinlich ist jeder irgendwo ein bisschen rassistisch, so unter Freunden, ne, sagt, ey, hier, keine Ahnung was, die Schinsen, was weiß ich was, so, ne. Aber mir geht es auch viel mehr darum, einfach, wenn jemand dann auch da ist, wenn zum Beispiel, wenn ich was gegen Schwule hätte, und dann würde ich ja nicht keinen Witz über Schwule bringen, wenn ein Schwuler vor mir sitzt, weil ich einfach diesen gewissen Respekt dann habe, so, ne. Und das war halt so eine komische Erfahrung, also seit längerer Zeit nicht mehr so, ich glaube schon 1-2 Jahre her, dass ich sowas erfahren habe, und das fand ich halt ein bisschen traurig, so, dass also gebildete Menschen, dass sie sowas von sich geben, besonders wenn ich vor denen oder neben denen sitze. Und das fand ich halt ein bisschen komisch einfach.
Zeigt ja auch nochmal die Notwendigkeit, es weiter auf der Bühne zu thematisieren, und man weiß ja, über den Witz, über die Unterhaltung kann man da einen sehr guten Zugang zu schaffen, ne? Genau. Und deswegen finde ich es cool, dass du auch damit unterwegs bist und das thematisierst, und das macht dich natürlich als Comedian auch aus.
Klar.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dass du diese Verantwortung da wahrnimmst, ja, und ja, das war eine wunderbare Podcast-Reise jetzt hier.
Und ging bei dir auf der Couch. Schnell vorbei.
Ja, hey, also damit hättest du fast dein 60-minütiges Programm dann gefüllt im Podcast.
Ziel erfüllt.
Hast du es schon mal. Und was ich dir jetzt noch wünschen kann, ist viel Freude und viele gute Gefühle in den Momenten, wenn du auf der Bühne bist.
Dankeschön.
Ne, um das so rauszunehmen aus unserem Gespräch. und viel Erfolg für die Ziele in 2019 und in den folgenden Jahren. Ich bin total gerne weiter mit dabei und freue mich, wenn ich nochmal was tun kann, vielleicht auch, wenn es nochmal im Moderationsumfeld ist. Und ansonsten habe ich jetzt gerade diesen Wunsch kreiert, dass sich tatsächlich mal die Situation ergibt, dass ich dich anmoderieren darf und ich dann mitbekomme, wie sehr du killst.
Ja. Ich hoffe. Ja, das Gleiche auch an dich. Danke für die Einladung, für deinen geilen Podcast und ich wünsche dir auch noch viel Erfolg. Ich glaube, das wird super. Du bist wie immer ein sehr, sehr informierter und sympathischer Host.
Danke.
Und ich bin mir sicher, wenn du so weiter so machst, dass das dann irgendwann killt.
Ach ja, ich habe mir ja vorgenommen, jede Folge, die rausgeht, ist schon dieser einzelne Erfolg, weil ich damit anderen eine Plattform schaffen darf und Menschen, die ich spannend finde, wiederum mit anderen teilen, die sonst nicht in den Genuss kommen würden, zumindest nicht über meinen Podcast und auch nicht so in der Tiefe und in den Details mal einen Einblick bekommen, weil das kann natürlich ein 6-minütiger Auftritt auf der Bühne nicht liefern und auch meistens schwer nur so eine Social-Media-Plattform. Dafür ist dann der Podcast genau das Richtige zu Hause.
Genau. High five.
Danke.
Danke dir.
Und jetzt, das gehört ja auch zur Moderatorenaufgabe, dass man mal noch so teast und einen Hinweis liefert, wer dann in der nächsten Folge zu Gast ist. Und ich finde, du bist da in einem sehr, sehr coolen Umfeld mit Makeda in der Folge davor. Bin ja gerade, jetzt sind wir ja schon danach. Guckt ihr auch mal nach, wie es gelaufen ist für sie bei Makeda Music. Da bekommt ihr einen Eindruck, wie der ESC-Vorentscheid für sie war. Und in der nächsten Folge gibt es dann einen wirklich total leidenschaftlichen, coolen Choreografen, Tanztrainer, Tänzer aus Leidenschaft, der mittlerweile die größte inklusive Tanzformation Europas leitet. Richtig cooles Projekt und da freue ich mich auch drauf, noch weitere Dinge zu erfahren, die ich bisher noch nicht weiß und du als Hörerin, als Hörer bekommst dann auch richtig coolen Content, um den Begriff nochmal aufzugreifen, in der nächsten Folge von Auf dem Weg. Bis bald.